Ihr hört Episode 19. Heute begrüßen wir Axel Struve. Er gehört zu den renommierten Experten und Sammlern der sogenannten Uralt-Volkswagen.
Wie es dazu kam, dass er die Restaurierung eines VW38-Prototypen fotografisch im Detail festhielt, was die Geschichte hinter dem Schenk-Schalthebel Aschenbecher ist und warum er einen 1950er VW-Bus bis ins Detail neu aufbaute, verrät er uns in dieser Folge.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo, ihr da draußen.
Hallo, Axel.
Jo, hi, Helge und hi, Georg.
Hi, Axel. Für euch da draußen erstmal ein paar Sätze zu Axel Struve. Axel ist 1970 geboren. Er ist Diplom-Fotodesigner und kommt aus Bielefeld. Ja, und jetzt wird's Bielefeld. Doch, es gibt's tatsächlich. Man kennt ihn auf jeden Fall für seinen originalen taubenblauen 1950er Bahndorbus. Der war nämlich mal auf dem Titelblatt der Käferrevue, das war die Ausgabe 1 2010, groß vorne drauf. Das ist mit Sicherheit so sein bekanntestes Auto. Und noch bekannter wird wahrscheinlich das Buch Der erste Brezelkäfer, Wiederauferstehung eines Prototypen von 1938 sein. Das haben wir auch in Episode 14 über die VW-Literatur vorgestellt. Und bei dem hat Axel die komplette Restaurierung dieses sensationellen Autos fotografisch begleitet. Und genau da wollen wir heute auch ins Gespräch einsteigen. Axel, wie und wann kam es dazu, dass du die Entstehung dieses Meilensteins aus der Grundmann-Sammlung mit deiner Kamera begleiten durftest?
Genau, die Geschichte zu dem Buch ist eigentlich hell erzählt. Wir haben unser Nachtreffen gehabt von dem Team Hessisch-Oldendorf 2009 und haben dazu eine gemeinsame Fahrt in Prag erlebt. Und wir gehen abends durch die Straßen, Christian Grundmann und ich unterhalten uns. Und ich weiß nicht warum, ich meinte, sag mal, ihr fangt doch jetzt gerade mit dem Wagen so richtig an, sollen wir da nicht ein Buch von machen? Und Christian, ach ja, warum eigentlich nicht? Also so ganz banal ist das entstanden. Da hat nie einer richtig vorher drüber nachgedacht. Ne?
Ja. Und das war die Idee. Aber dann, wer hat sich drum gekümmert? Also du musst ja dann einen Verlag finden. Du musst erstmal die Idee vorstellen. Da muss ein Verlag erstmal zusagen. Wie kam es dazu?
Genau, der Käferbuchmarkt war auch schon zu der Zeit recht gesättigt. Ja. Das heißt, ich habe jetzt nicht unbedingt offene Türen eingetreten. nein, aber es gab schon guten Kontakt zum Bielefelder Delius Klasing Verlag. Und da habe ich einfach mal angeklingelt. Also ich habe da ja meinen Mann gehabt, den ich da kenne. Ja. Halt. Den habe ich das vorgeschlagen. Der war aber auch erstmal so ein bisschen skeptisch. Ach nee, ja, meinst du noch ein Käferbuch? Ich so, ja nee, das ist schon nochmal so ein anderer Käfer. Das hat die Szene in der Form bisher noch nicht erlebt. Genau. Und dann habe ich ihm eine ziemlich lange E-Mail geschrieben, in der ich diesen Wagen beschrieben habe und ganz wichtig, diesen Thread auf The Samba.com, wo er wirklich zehntausende Beiträge, zum Schluss waren es ja über 200.000, glaube ich, oder Views. Ja. Und dann ist bei dem Verlag halt auch Klick gemacht und gesagt, Mensch, das könnte ja doch was Interessantes sein. Ne?
Ich würde das einmal ganz kurz erklären für die Leute, die gerade nicht ganz genau wissen, worüber wir sprechen. Wir sprechen hier über diesen VW 38, einen Prototypen, also noch ein Auto vor der richtigen Serienproduktion. Und von diesen Autos sind aktuell drei Stück bekannt. Zwei stehen in Wolfsburg im Museum und das dritte und gleichzeitig das älteste Auto der Welt steht momentan oder steht bei den Grundmanns. Und der Christian Grundmann hat diesen Wagen eben halt eigentlich nicht selbst gefunden, sondern es ist tatsächlich so gewesen, dass auf Samba.com, was Axel gerade sagte, gab es einen Thread. Da hat jemand eben halt auf einem bei einer VW-Werkstatt in Litauen, glaube ich, war das, ne? Richtig?
Ich glaube.
Hat dort einen Käfer immer stehen gesehen in Orange und hat den fotografiert. Und anhand der Fotos haben die Experten in der Szene ziemlich schnell rausgefunden und rausgesehen, hey, das ist ein 38er, das ist ein Prototyp, das ist kein serienmäßiger Wagen und auch kein KDF-Wagen, wie man die eigentlich so kennt, sondern wirklich ein offensichtlich sehr besonderes Auto. Und Christian war sehr schnell, hat sich ein Ticket gekauft, ist nach Litauen geflogen und hat sich dieses Auto angeguckt vor Ort und hat dann den entsprechenden Deal eingefädelt und so ist dieses Auto dann nach Deutschland, nach Hessisch-Oldendorf gekommen. Das war eine ganz kurze Erklärung.
Aber also was mich auch interessiert, Axel, ist, Diese Restauration, oder Restaurierung, die ging ja nicht irgendwie 2 Tage und du konntest mit der Kamera daneben dran stehen. Die ging ja über 2 Jahre, glaube ich. Wie hast du das denn gemacht, dass du da immer, habt ihr euch verabredet und dann hieß es, jetzt kannst du mal, also ich stelle mir so vor, dann ja, du kannst wieder 2 Bilder machen. Das ist ja, du musst ja dann immer von Bielefeld nach Hessisch-Oldenburg fahren. Wie war das?
Genau. Also was klar ist, du kannst jetzt nicht 2 Jahre jeden Tag an diesem Auto fotografieren. Das ist nicht darstellbar. Wir haben dann immer abgewartet, wenn jetzt wieder ein kleiner Meilenstein entstanden ist, dass zum Beispiel Rekonstruktion des Armaturenbrettes, Rekonstruktion der vorderen Lampentöpfe. Mhm. Das waren ja Teile, die ja alle fehlten an dem Auto. Mhm. Die waren ja großzügig mal entfernt worden. Ja. Aber immerhin ist die Ur-DNA des Autos überhaupt noch da gewesen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Auch wenn es Stimmen gibt, die sagen, ja, ist doch viel ausgetauscht. Das ist eigentlich bei solchen Autos normal. Ja, das heißt, wir haben dann immer festgehalten, so jetzt ist das passiert, jetzt das passiert. Der Wagen geht jetzt zur ersten Bearbeitung zum Lackierer zum Beispiel. Dann bin ich dann zum Lackierer gefahren. Dann deutlich später war er dann beim Sattler, bei dem Markus Reke. Dort habe ich den Wagen fotografiert. Auch in verschiedenen Ausbaustufen und natürlich im Finale dann den fertigen Wagen. Und aber zwischendurch noch als kleines Event mit Funk und Fernsehen die sogenannte Hochzeit.
Ja.
Also das Fahrzeug wurde auf die Bodenplatte aufgesetzt. Das wurde natürlich inszeniert, aber das sah super aus.
Was?
Naja, da gab es auch so ein Gruppenfoto, wo alle draufstehen. Also alle, die an dem Auto mitgearbeitet haben. Und das war auch das Besondere an diesem Projekt, dass dieses Auto nicht praktisch im stillen Kämmerlein verdeckt irgendwie fertig gemacht wurde, sondern wirklich in großen Teilen der Weltöffentlichkeit, also die sich dafür interessierten, immer wieder mal präsentiert wurde auf The Samba. Mhm. Und auch viele Leute von über Finnland, Polen, USA, ich glaube Australien, der Undis, der hat Sachen dazu beigesteuert. Ich habe auch einiges für den Wagen getan, dazu später mehr. Und das war halt das Besondere, dass so ein Wagen so eine weltweite Resonanz gefunden hat, in der Volkswagen-Szene natürlich. Ja. Das hat so in der Form vorher noch nicht gegeben.
Es wurden Teile geschickt, ne? Also Leute haben Teile aus Australien und sonst woher nach Hessisch-Oldenburg geschickt, ne? Das ist schon verrückt, ja.
Genau, und haben extra was nachgefertigt und gesagt, hier, ich will das spenden oder für den Wagen zur Verfügung stellen. Natürlich mit dem Hinweis, dass ich daran mitgearbeitet habe. Also jeder wollte sich auch ein bisschen mit den Federn schmücken, die dann.
Ja,
so aber das ist ja okay, ne? Ja.
Mhm. Warst du, also du hast eben die Lackiererei angesprochen, das ist die Lackiererei Marshall, die ist ja bei dir in der Nähe. Warst du dann nur in Hessisch und bei Marshall oder bist du noch weiter, musstest du noch weiterfahren, um irgendwelche Fotos zu machen?
Nee, das eigentlich nicht. Also zum Glück wurde jetzt, ich sag mal, wurden keine Schweißarbeiten zum Beispiel in Polen gemacht oder wo, dann hätte ich doch sehr weit fahren müssen. Also es wurde gesehen, dass fast alles hier in Deutschland geschehen ist. Ein paar Sachen sind auch parallel fertig gemacht worden, Vorderachse und Motor.
Mhm.
Da habe ich halt nur den Urzustand von den gefundenen Teilen fotografiert, aber nicht jetzt jeden Schritt, wie wird jetzt so ein Motor revidiert.
Ja.
Dann hätte das Buch nachher 6.000 Seiten. Das wäre einfach zu viel. Ne?
Ja.
Nee, und dann ist der Wagen auch 2-mal zu mir ins Studio gekommen.
Mhm.
Einmal nur das Chassis, das fahrbereite Chassis. Das wurde so ein bisschen, ein Sitz war da drin, die Lenkstange war mit so einer Hilfsstange befestigt und wir sind dann sogar mit dem 38er Chassis im Hof beim Fotostudio im Kreis gefahren.
Echt?
Ja, das war ziemlich lustig. Ja, und dann später, als der Wagen ganz fertig war, kam er dann nochmal ins Studio und dann sind halt diese Studioaufnahmen entstanden. Mhm. Ja.
Das ist echt, also das sind tolle 144 Seiten. Die damals 29,90 gekostet haben. 2011 ist das fertig geworden. Heute zahlst du mindestens 70 Euro dafür, habe ich gesehen. Also das hatten wir auch in unserer Buchepisode, wie gesagt, VW-Literatur in Episode 14 schon besprochen. Also 70 ist das Minimum, gerne auch teurer. Ist von Klaus-Peter Becker geschrieben, großartigen Motorjournalist, der auch bei Gute Fahrt war und später bei Automotor und Sport. Und der auch mir für die Käferrevue, für die erste, eine tolle Geschichte über die Bacher 1000 geschrieben hat, als er 1972 da nämlich selber teilgenommen hatte und den Klassensieg errungen hat. Und ja, da waren schon große Namen bei diesem Buch dabei, muss man wirklich sagen.
Ja, genau, mit dem Klaus Peter habe ich auch eine Außenaufnahme gemacht.
Ja.
Also der fertige Wagen, und Klaus Peter hat sich so an den Wagen so daneben so ein bisschen positioniert. Und das war für ihn, glaube ich, auch was Besonderes. Also an dem Projekt nochmal mitzuarbeiten. Das war so eins seiner letzten größeren Projekte, glaube ich.
Stimmt. Ja,
ja, genau. So.
Durch dieses Thema mit dem Buch bist du ja dann auch dazu gekommen, das hast du eben schon angesprochen, Reproduktionen herzustellen. Und ich glaube, das, was du angesprochen hast, da bei dem Wagen waren die authentischen Stoffkeder.
Genau, bei dem Wagen waren das einmal die Stoffkeder, die Tachoplatte, das Schaltschema, die Scheinwerfergläser und doch ein paar kleine Sachen. Alles kriege ich jetzt nicht mehr auf den Zettel, aber es war so, jeder hat so ein bisschen was gemacht aus dem Bereich, wo er Connection hat, die eben mit Siebdruck wurden halt die Platten hergestellt für den Tacho und für das Schaltschema. Und bei den Kederbändern, das hatte dann noch eine Geschichte, was auch mit dem eigenen Auto von mir zusammenhing. Das kann ich gleich vielleicht noch mal im Detail erzählen. Das lief so fast parallel zu der Zeit. Ja.
Aber wie bist du da drauf gekommen, Stoffkeder, also die das Keder, die zwischen den Kotflügeln und der Karosserie sind beim Käfer, wie bist du da drauf gekommen, die zu reproduzieren? Also du musst ja irgendwie gesagt haben, ich habe da eine Möglichkeit oder Mensch, da war doch mal was. Wie kam es dazu?
Ich stand vor dem Problem, dass ich zu der Zeit einen sehr frühen Brezel gefunden habe von Januar 1950.
Mhm.
Ein Export mit Salzhochbremse. Und der war ziemlich unberührt, stand seit 1972 in einem VW-Autohaus. Ist außen mal so, ja, mehr recht als schlecht überlackiert, aber innen alles von Januar 1950. Und der musste halt einmal auseinandergenommen werden. Also Kotflügel ab, Hauben ab. Wurde halt außen, nicht innen, außen neu lackiert.
Mhm.
Und beim Zerlegen habe ich dann halt diese originalen Stoffkeder in der Hand gehabt. Die waren natürlich ziemlich kaputt, brachen auseinander. Die waren überlackiert. Man konnte aber erkennen, wie die mal aussahen. Dann habe ich geguckt, okay, dann nehmen wir doch solche Stoffkeder. Ja, leichter gesagt als getan. Und ich habe mir da ein bisschen was bestellt in den USA. Da kamen dann so, ja, mit irgendwelchen Gewebetapes umwickelte Schläuche, so ganz komische Sachen. Und damit war ich nicht zufrieden. Ne? Weil ich bei vielen Dingen doch sehr ins Detail gehe, habe ich mir gedacht, dann machst du die halt selber.
Cool.
Cool, sehr cool. Ja. Ich glaube, das wissen viele gar nicht, ne? Dass so ein Brezelkäfer immer keine Plastik- oder keine Gummikeder hat.
Die sind, wenn man es genau nimmt, eigentlich schlechter wie die Kunststoffkeder, weil die nicht so lange halten. Wenn man das natürlich jetzt ein bisschen mit Bedacht herstellt und die Autos stehen ja auch nicht mehr bei Wind und Wetter draußen, dann halten die natürlich auch viel, viel länger, ne? Ja, das ist sehr, sehr aufwendig, das herzustellen. Da haben auch schon viele Nachahmer, auch in den USA, die dann versucht haben, meine zu kopieren, aber das funktioniert irgendwie nicht.
Die sind original bis 1955 verbaut worden, richtig?
Ja, so den Tag weiß man nicht genau, aber so ungefähr. Also es kommt immer darauf an, wenn man mal unberührte Wagen findet, ist das noch verbaut oder nicht. Und der letzte Wagen, von dem ich gehört habe, war Anfang 55, der das noch verbaut hatte.
Okay.
Ja, überleg mal, wie viele Ovalis kannst du, Georg, die Kunststoffkeder haben, ne? Also so gesehen eigentlich falsche Keder haben.
Ja.
Weil
die
irgendwann ausgetauscht worden sind, ne?
Ja, klar.
Ja. Hm.
Du hast auch Goldband für SO23 Westfalia-Busse im Angebot gehabt oder hast es noch? Erzähl mal dazu, was ist denn überhaupt ein Goldband? Das wissen bestimmt viele nicht. Wusste ich vorher auch nicht.
Ja, also,
Ado mit der Goldkante.
Ja, genau. Nee, also wer den SO23, das ist eine Busausführung von Westfalia, wer die kennt, diese Ausführung, weiß, dass dort so kleine Tische verbaut sind. Einmal in der Tür, im Innenraum, dann an so einem Waschbasin.
Mhm.
Und da drum ist so, das war in 50er Jahren üblich, 50er, 60er Jahren, dass da so eine Zierkante aus Gold, das war so ein Metall, Kunststoff beschichtet und das Metall selber war wahrscheinlich so eine Art Messing.
Ja, genau. Sieht man auch bei vielen 50-Jahre-Möbeln eben halt auch. Ne?
Genau. Ja. Die haben aber teilweise da noch schwarze Linien drin oder sowas. Oder sind viel höher, also viel dicker oder so. Und für diesen Bus braucht man halt eine ganz spezifische Höhe.
Ja.
Und oben auch eine spezifische Wölbung. Und ich habe durch Zufall so einen Vertreter kennengelernt, der früher für so eine Firma gearbeitet hat, die solches Material vertrieben haben. Und er sagte mir, du, bevor ich jetzt alles wegwerfe, komm mal vorbei. Ich habe noch so eine, das war keine Garage, so ein Anbau von so einem, sagte der sich nach seiner Rente einfach, weil er es auch nicht wegwerfen konnte, hat das aufgehoben. Und das ist ja immer schön, wenn man dann sowas findet. Und da habe ich dann genau das Material gefunden.
Wow, muss ich noch vielleicht ganz kurz erklären. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt alle gerade mitbekommen haben. Es geht also um die VW-Busse, die bei Westfalia umgebaut worden sind zu Campern, wie man es heute sagt, ne? Oder auch in Eigenarbeit eben umgebaut worden werden konnten, weil diese Sachen konnte man auch kaufen bei Westfalia und so ging das alles mal los mit den Campern, die wir heute lieben.
Ja, die meisten überlebenden Campingbusse heute, die haben diese Goldkante gar nicht mehr. Die ist wieder mal abgerissen, abgefallen oder mit irgendwelchen Nagelleisten verziert worden. Und jetzt bestand halt die Möglichkeit, dass viele SO23-Besitzer, also weltweit sind es schon so 150, schätze ich mal, dass die sich so nach und nach jetzt das wieder so original machen können.
Ja, super.
Und der Anspruch ist ja auch generell die letzten 15, 20 Jahre einfach immer stärker.
Das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich auch sagen mit den Kedern einfach. Ne? Es gibt so ganz viele Sachen, die wussten viele Leute vor 20 Jahren noch gar nicht. Ne? Mhm. Und heute ist diese Detailverliebtheit und diese Genauigkeit bei Restaurationen natürlich viel, viel genauer geworden, als das mal noch vor 20 oder 30 Jahren war, oder vor 10 Jahren sogar war. Es hat sich immens viel getan. Mhm. Es ist auch durch Internet vor allen Dingen immens viel Wissen jemand um die Welt gegangen. Und so kennen wir uns heute mit den Autos eigentlich viel besser aus im Detail, als man es noch vor 20 Jahren gewusst hatte oder vor 30 Jahren gewusst hatte.
Ja, oder die Leute, die 1950 so einen Wagen zusammengebaut haben, das hätte die gar nicht interessiert. Ne?
Ja, klar. Klar, natürlich nicht. Aber eben auch jemand, der mal, ich sag jetzt mal so, weiß ich was, 1995 eine Brezel restauriert hat, der hat in der Kunststoffkette rangemacht. Ne? Das war dem in Anführungszeichen ganz egal, ne? Ob da jetzt die originalen Stoffkette wieder rankommen oder da Kunststoff rankommen. Ne? Oder auch, ich denke auch so die Trittbrettbezüge, die eher grober oder also bei den Brezeln feiner gerippt sind als bei den moderneren Käfern und so weiter. Das waren alles so Sachen, die hat man so in den 80er, 90er Jahren immer ganz gern einfach fallen lassen. Ne? Weiß ja eh keiner, dachte man.
Ja, ich glaube, das war damals diese Besser-als-Neu-Phase. Also man hat Autos restauriert mit einem tollen aktuellen Lack. Man hat sie, man hat Leder eingebaut, wo es niemals Leder gab, weil man dachte, man macht's besser als damals.
Und dann das, alles mit Vorschrauben, das ist toll.
Genau. Und das hat sich wirklich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Internet kam, dass man mehr Wissen hatte, auf jeden Fall.
Ja, doch, ich denke schon.
Wie ihr sagt, also heutzutage die authentische Restauration ist ja das, was erstrebenswert ist und nicht dieses besser als neu.
Also nichts gegen Edelstahlschrauben, das wollte ich jetzt noch nicht sagen. Nicht, dass sich jemand auf die Füße getreten fühlt, aber jemand heute ist ein Auto oder macht eine Hochwegrestauration für die aus, dass du tatsächlich auch Carmax-Schrauben hast, also diese Original-VW-Schrauben verwendest und keine Zubehörschrauben.
Ja, vor allem mit SW14.
Richtig.
Auch wichtig, die SW14-Norm, die galt bis 1958 ungefähr und ist dann schleichend zur SW13, also M8 mal SW13 hat sich dann dahin verändert.
Schlüsselworte.
Danke, dass du das sagst. Genau.
Cool.
Ja, da wurde man aber bis vor ein paar Jahren noch wurde sich darüber lustig gemacht.
Ja,
man dann im Internet, ich suche Original Carmax Schlüsselweite 14 M8 Schrauben, dann wurde sich darüber lustig gemacht. Aber mittlerweile sind die alle verstummt. Ne?
Das ist das, was ich meine, genau. Ja. Früher hast du lieber schön Sack Edelstahlschrauben gekauft, ist doch viel besser.
Das war aber ja noch nicht alles. Du hast ja noch mehr Reproduktionen. Was hast du denn noch alles angefertigt?
Genau, ich habe mal, ich glaube, es war in Hannover, einen sogenannten Schenk-Aschenbecher gefunden.
Das ist der um den Schalthebel drumherum sitzt, ne?
Ja, genau. Das ist ein total interessantes Zubehör. Das hat auch eine kleine Geschichte. Soll ich die mal erzählen?
Sehr gerne.
Also, Herr Schenk war ein Nachbar von Karl Mayer.
Ah,
das Karl Mayer, kennt man die Firma, Karmai.
Genau. Mhm.
Und die saßen halt abends bei ihm zusammen bei Zigarette oder
Zigarre.
Zigarre, genau. Und dann unterhielten sich darüber, dass der neue Käfer, also wir sind jetzt im Jahr 1949, dass der neue Käfer ja keinen Aschenbecher hat. Das würde ja gar nicht gehen. Das hatte aber folgenden Hintergrund, dass Heinrich Nordhoff, das war damals der Generaldirektor von Volkswagen, der war totaler Antiraucher. Also der hasste jeglichen Zigarrenqualm, Asche, Zigaretten, war also auch im Umkreis von seinem Büro im Werk, durfte niemals rauchen. Und das hat er halt auf den Wagen auch ausgeweitet und gesagt, da kommt kein Aschenbecher rein.
Das ist interessant, das kannte ich auch noch nicht. Okay.
Ja, und dann dann haben Herr Schenk und Herr Meier haben sich dann überlegt, da können wir doch mal irgendwas überlegen, was wir da vielleicht machen. Und dann hat Herr Schenk gesagt, der war wohl, da hatte auch irgendeinen Ingenieurberuf oder so, der hat dann in seinem Keller zu Hause hat er sich so einen Aschenbecher ausgedacht, den zwar dann den sogenannten Schenk-Schalthebel-Aschenbecher. Der wurde, die Montage war ganz simpel. Du hast oben diesen Schaltknüppel abgeschraubt, den Ascher drüber gestülpt, dann durch einen Gummi wurde das gebremst, dass es nicht auf den Boden fällt. Ja. Und dann hast du den Schaltknauf wieder drauf gemacht. Ja. Das war eigentlich der ganze Zauber. Das Ding ist so halb, wie so ein halbes Osterei von der Form so grob. Genau. Und aus Bakalit natürlich zu der Zeit und kostete 5 Mark. Und so einen Ascher habe ich mal vor Jahren in Hannover gefunden.
Bei Maikäfer-Treff nehme ich an.
Genau. Ja. Der, das ist ja immer des Sammlers Glück, dass der das verkauft hat, nicht wusste, was er da verkauft.
Ja, die denken, das ist Blumenwasser, sowas genau, ja.
Ja, da irgendwas Komisches und das habe ich dann für eine schmale Mark mitgenommen und der lag dann jahrelang bei mir in der Vitrine und dann hatte ich irgendwann den Bedarf, noch einen zweiten, für ein zweites Auto zu haben und auch für ein Ovali. Die gab es nämlich auch, die waren kleiner. Und in meinem Bahndorbus wollte ich einen reinmachen in Schwarz, sonst sind die Elfenbein. Und dann wuchs halt so der Gedanke, das könnte man ja vielleicht mal reproduzieren. Ich muss dazu sagen, dass es vor ungefähr 20 Jahren mal eine Reproduktion in den USA gab. Die ist aber irgendwann war die weg, also gab es nichts mehr von und ja, dann habe ich das hier mit modernster Technik, also 3D-Scannen. Ja. Ich habe da so ein paar Leute, die da ganz gut drin sind. Und ja, also das ist jetzt kein Massenartikel. Ich habe das erstmal nur für mich gemacht. Und dann dachte ich, naja, wenn da welche Interesse haben, bitte sehr. Ja.
Und heute ist es aber nicht brennbarer Kunststoff oder so. Das ist heute, ne? Kein Bakelit natürlich nicht.
Nee. Klar. Also das könnte man natürlich auch herstellen, aber dann
ist das Ding viel zu teuer.
Bezahlbar, ne? Ich fand halt nur die Geschichte ganz schön. Und
super, super Geschichte.
Ja, und dann war es natürlich so, dass dann die VW-Händler irgendwann zu Wolfsburg, nach Wolfsburg geschrieben haben, pass mal auf, wir alle unsere Leute wollen irgendwie Aschenbecher haben.
Ja.
Seh doch mal zu, dass wir hier einen Aschenbecher in die Käfer kriegen. Und dann gab es halt dann diesen Kanonenascher, also zwischen Uhr und Tacho. Oberhalb vom Anlasserknopf. Und da war dann so ein ganz kleiner, zierlicher Kanonenascher. Ja. Und der hat dann sozusagen den Schenk-Ascher abgelöst und der wurde glaube ich noch weiterverkauft, eigentlich wahrscheinlich nicht mehr in dieser Menge dann. Ne?
Und auf dem Rücksitz gab es auch nochmal Aschenbecher drin, speziell für die Kinder. Sorry, die muss ich immer trinken.
Das stimmt. Ja. Gummidichtung hast du auch noch irgendwie?
Genau, ich hatte richtig, als ich meinen 56er Ovali Cabrio gefinisht habe, kam ich dann irgendwann an den Punkt, so jetzt kommen die Glasscheiben wieder in die Chromrahmen, also von den Türen und von der Heckscheibe, nein nicht Heckscheibe,
Seitenscheibe
hinten, genau. Und da gab es halt irgendwie nur so eine Dichtung, die auch zum Beispiel beim 1303 verbaut wurde. Und das passte mir nicht. Ne? Ich brauche ja nicht so eine viel spätere Dichtung in diese Rahmen rein. Und dann habe ich mich erstmal in die Recherche gemacht, meine ganzen Ersatzteilbücher durchgeguckt. Und du kannst eben anhand der Teilenummern, steht dann irgendwann mal ein A, ein B hinter oder sogar ein F, dann kannst du sehen, sind da Generationen von veränderten Teilen verbaut worden.
Genau. Ich muss auch mal kurz reinspringen. Beim 1303 wird es natürlich nicht passen, weil das ja der Dünnholmer ist, ein sogenannter. Also aber klar, es gibt natürlich, gab Dichtungen bis 64 und die sind universell eben halt und die sind dicker vom Wulst her, ne? Die Brezeldichtungen sind schmaler vom Wulst her, ne?
Genau, die sind, die äußere Wulst ist eigentlich gleich, die sind nur unterschiedlich tief.
Ja, okay.
Dass die Scheiben.
Genau.
Ja.
Das sind wieder diese Details, ne? Ja, aber sorry, Axel, ich habe dich unterbrochen.
Ja, nein, dann habe ich eben anhaltend der Ersatzteilbücher, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch in meiner Sammlung, Ersatzteilbücher und Werkstattanleitung, Originale natürlich, dass man dort eben wirklich super recherchieren kann, wann wurde was verbaut, welche Teilnummer hat sich wann geändert. Ja. Und da habe ich halt festgestellt, dass diese Dichtung bis auf die unterschiedliche Tiefe bis 1964 so verbaut wurde. Mhm. Hast du ja auch gerade schon gesagt. Ja, und dann habe ich halt die Dichtung mir ein Angebot machen lassen. Das war hier in Deutschland leider viel zu teuer und dann hat man das eben im Ausland nachgefragt, nee. Im europäischen Ausland.
Ja. Ich finde das wirklich toll, dass du so tief in diese Szene und diese Details eingetaucht bist. Ja. Das war ja, glaube ich, am Anfang gar nicht so. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema luftgekühlte Volkswagen gekommen? Du bist, wie gesagt, 1970 geboren, du hast 89 mit 19 den Führerschein gemacht, hattest aber schon ein Jahr vorher dein erstes Auto, ein 82er Mexiko-Käfer. Mhm. War das der Grundstein oder gab es da irgendwas in der Kindheit, was dich schon fasziniert hat oder geprägt hat?
Nee, gar nicht. Also es gibt ja einmal die VW-affine Familiengeschichte und die überhaupt nicht VW-affine Familiengeschichte. Und bei uns war es halt so. Mein Vater fuhr Opel, Ford. Meine Mutter hatte ihr erstes Auto war eine gebrauchte Badewanne. Mhm.
Und also dann Ford.
Genau, und dann Fiat 127 und solche Sachen. Also mit VW hatte bei uns überhaupt keiner was am Hut. Und in der Siedlung bei uns, da war ein junger Mann, damals, also ich war so 15, 16 und der war anscheinend so Anfang 20 und der hatte einen roten Mexiko-Käfer. Und den hat er sich, ohne dass ich das damals wusste, so ein bisschen als Core-Looker, California-Look, so ein bisschen umgebaut. Und das fand ich so faszinierend. Ich bin immer nach der Schule, bin ich immer an seiner Garage vorbeigegangen und der war regelmäßig draußen bei gutem Wetter und hat an diesem Auto geschraubt und irgendwann was verbessert, verändert. Da hat er mir mal gezeigt, wie man Bremsbeläge wechselt. Da dachte ich, boah, das ist ja Wahnsinn, man kann das selber machen. Man kann einfach so ein Auto zerlegen und Bremsbeläge wechseln. Ist natürlich für einen Anfänger nicht unbedingt leicht zu empfehlen, aber ich fand das auf jeden Fall irgendwie spannend und ich war immer so ein Bastler und Fummler. Yeah. Und da habe ich mich da so in dieses Auto verguckt. Und dann, genau, Führerschein begonnen. Während ich den Führerschein noch machte, habe ich mir schon einen Käfer gekauft. Der stand dann aber, hatte dann einen Garagenparkplatz. Also nein, neben einer Garage, also nicht in der Garage, sondern neben einer Garage musste dann erstmal stehen. Und ich habe dann sofort losgelegt. Der Innenboden war der Fußboden war verrostet, überall Vertan drüber gekippt, was man halt damals so gemacht hat, diesen Rostumwandler. Ne? Ja. Ja. Und dann habe ich Anfang 89 habe ich dann meinen Führerschein gemacht.
Was haben deine Eltern dazu gesagt? Die waren ja nicht so bastelaffin wahrscheinlich, nee, oder?
Gar nicht. Also mein Vater musste immer zweitürige Coupés haben bei einer fünfköpfigen Familie. Das war auch nicht unbedingt so praktisch. Nö, ach, ich nehme an, die haben das so ein bisschen so als Spinnerei abgetan. Okay. Ja, da soll er mal sein Käfer da und irgendwann kauft er sich da mal ein richtiges Auto.
Kenn ich bekannt vor.
Ja, das war halt ein 84er, nee, 82er Mexiko-Käfer, der nach einem Jahr zum TÜV musste. Und ja, ich habe den mit einem Jahr TÜV halt gekauft und da war der, glaube ich, der linke Holm, nur der linke, war fast der ganze Länge nach durchgerostet. Unglaublich, ne? Ich weiß nicht, ob der immer so schräg gestanden hat oder so beim Vorbesitzer. Ja. Auf jeden Fall, Wasser muss irgendwie nach links gelaufen sein. Und
man sagt immer, linke Türen waren auch immer durchgerostet, weil die Autos mit einem Straßenrad standen und der Spritzwasser gegengang.
Ja, sowas.
Da gab's ne? Das ist natürlich auch so eine Legende, aber ja.
Ja, und das war dann die erste Katastrophe für mich. Ne? Schüler, kein Geld.
Klar.
Und dann, also damals waren die TÜV-Prüfer auch noch so, die stellten sich unter ein Auto und hatten schon obligatorischen Schraubenzieher in der Hand. Ja. Und da wurde erstmal rumgestochert. Ne? Ja. Und ja, dann hat er das da so gefunden. Ich so, scheiße, ne? Und dann fing halt das Improvisieren an, überlegen, wie kriegt man das jetzt hin, weil eine VW-Werkstatt kam natürlich nicht in Frage. Ja. Ne? Das wurde dann eben mit Kumpels und einer befreundeten Selbsthilfe-Werkstatt, die haben mir dann das da ein bisschen zu gebraten, muss man sagen. Ne? Also TÜV geschweißt. Ja, und dann fuhr man da eben weiter mit.
Das blieb ja nicht dein einziges Auto.
Oh, nee. Ja, da hat sich dann was so in Gang gesetzt.
Lass mich mal kurz fragen. Ja. Also, hast du VW Scene, VW Speed gekauft oder warst du eher Oldtimer-Marktleser? Oder wie hat sich dein Freundeskreis dann gebildet? Hat er sich um das Auto gebildet oder wart ihr generell Altauto-Fans? Wie war das bei dir? Mhm.
Genau, also ich bin nicht in so einer autoaffinen Clique groß geworden. Mhm. Also das Einzige, ich kann mich noch an einen erinnern, Jörg, der hatte gab es mal so einen Polo 60.
G60, ja.
Ja, genau, so einen hatte der irgendwie. Und der G40.
G40.
Oder so.
Polo G40.
Ja, genau. Der war dann so ein bisschen tiefer und aber überhaupt nicht schneller, nur tiefer. Yeah. Und dann kamen da irgendwelche Auspuffmanipulationen dran, dass das ein bisschen lauter war. Das hat mich überhaupt nicht so angemacht, weil mir fehlte so ein bisschen so der Charme der 50er oder 60er Jahre. Ne? Das war eigentlich so tatsächlich der einzige Autokontakt. Also ich war da so allein auf weiter Flur mit meinem Vorhaben und habe dann auch tatsächlich bis Anfang der 2000er Jahre das so alles mehr oder weniger für mich gemacht. Ich war zufällig auf dem ersten Hessisch-Oldendorf-Treffen als Zuschauer ohne Auto. Da wusste ich aber überhaupt noch gar nicht, was sind das alles für Leute, was haben die da für Autos, das war mir alles noch ziemlich unbekannt, weil ich ja bei meinem Mexiko-Käfer war. Ich hatte dann zwischendurch mal einen 64er, einer letzten Dickholmer mit Starschiebedach und einen Bundeswehr-Kübel, Kurier.
Zu dem Typ 181, viele sagen Kübel, wobei eigentlich der richtige Kübel der Wehrmachtskübel, der Typ 82 ist, aber der 181er, da gibt es auch irgendwie so eine lustige Geschichte mit Südfrankreich.
Ja, genau. Und zwar,
erzähl mal.
Wir haben uns dann einen Morgen, ich hatte eine Begleiterin, wir sind zusammen nach Südfrankreich gefahren, wollten uns da mit Freunden treffen, die da schon waren. Mhm. Und wir sind dann in Bielefeld losgefahren und wirklich im Kübel nonstop nach Biarritz. Das sind, glaube ich, 1500 Kilometer, ne?
Hattest du Türen drin oder ja, wahrscheinlich?
Ja, Türen, aber Verdeck war immer auf. Und dann hatte man da halt so diese Kühlsitze. Ne? Und ich sag mal so, spätestens nach 200 Kilometer fängt schon an, dass es so ein bisschen ungemütlich wird. Und wenn du dann guckst, oh, es sind ja nur noch 1300, dann weißt du schon, was du gemacht hast, wenn du da ankommst. Ne? Gut, angekommen in der Nähe von Biarritz auf dem Campingplatz. Und dann Wagen abgestellt, Zelt aufgebaut, bisschen ausgeruht, komm, lass uns mal losfahren in den Ort. Und da sprang der Wagen nicht mehr an. Was ist denn jetzt los? Der sprang nicht mehr an. Der halbe Campingplatz war dann an diesem Auto, also alles so diese Schraubermänner. Ne? Jeder hat den Tipp und jeder wusste irgendwas besser.
Genau.
Aber tatsächlich hat den keiner zum Laufen gekriegt. Benzin war drin natürlich. Ne? Und dann haben wir da eine französische Werkstatt geholt. Und die haben dann in der Werkstatt rausgefunden, seitdem habe ich dieses Teil immer bei jedem Auto dabei, der Kondensator am Verteiler.
Ja.
Der war kaputt. Und das ist ein Teil, kostete damals wahrscheinlich 2 Mark oder so. Ja. Und die ganze Reparatur hat dann 300 Mark gekostet mit Abschleppen. Auch wieder ein Schlag in die Urlaubskasse. Ne? Und egal, dann ging es weiter mit dem Kübel und wir standen dann am Meer, so ganz... sagt man so, nicht nostalgisch.
Romantisch.
Und unsere Kumpels waren auch schon da. Und wir standen da mit diesem Kübel und haben da auch am Kübel auf dem Parkplatz gepennt. Mhm. Und morgens um 5, die Sonne ging gerade auf, wurden wir wirklich so mit Füßen so getreten. So leicht, aufstehen. Ne? Und dann waren das zwei französische Polizisten. Ne?
Du musst auch noch mal kurz erwähnen, wie du optisch aussahst damals.
Ach so, ja, ich hatte ganz lange Haare, wirklich so bis Mitte Rücken und man hatte halt immer so Muscle-Shirts an und so ein bisschen Hippie-Look, Straßen-Cowboys, so fühlten wir uns so ein bisschen, ne? Und diese Polizisten haben eben gedacht, das sind da hier irgendwelche Drogen-Heinis oder sowas. Ne? Und dann haben die uns erstmal klar gemacht, dass das hier ganz verboten wäre, dass man hier so übernachtet und das geht überhaupt nicht. Wir müssten sofort hier weg, aber sie würden jetzt erstmal unser Auto durchsuchen. Und dann haben die wirklich überall geguckt, ob wir da irgendwelche Drogen versteckt haben. Ja. Hatten wir aber tatsächlich nicht. Und pass auf, und dann guckte so eine kleine Kassette aus meinem damaligen Kassettenrekorder in dem Kübel. Und die zieht da raus, guckte da rein und dann steckte er die Kassette rein. Und dann haben die ja so eine Autofunktion, dass sie dann dass reinspringt. Sie und dann fing die an zu spielen. Und dann lief eine ganz bekannte amerikanische Country-Gruppe, Johnny and Jake, mit Poison Love. Und dieser französische Polizist, der war privat totaler Country-Fan, war auch in so einer Tanzgruppe für Country-Music und so weiter und war plötzlich wie vom Schlag getroffen und sagte, das ist Johnny and Jake und, oder Johnny and Jake und das gibt's ja nicht. Und jetzt waren wir plötzlich keine irgendwelche Herumnugara mehr, sondern jetzt waren wir plötzlich Country-Fans aus Deutschland. Und dann haben die uns auch erklärt, wo der nächste Campingplatz wäre. Und da könnte man gut Baguette kaufen.
Musik verbindet eben, ne?
So ja, genau, in dem Fall. Tatsächlich, ne? Stopp. Das war so, das werde ich nie vergessen. Das war ganz witzig. Also Johnny und Jake haben uns da so ein bisschen Ärger erspart. Ne?
Ja. Wolltest du was sagen, Helge?
Nö, ich will nicht gerade, was passiert wäre, wenn da eine Motorhead-Kassette drin gewesen wäre.
Oder, oder Heino.
Ja, oder sowas.
Ja, schön. Nein, nichts gegen Heino jetzt, aber schon, doch.
Also der 181er, der passt ja passte zu deiner Lebenseinstellung. Also diese, ja, genau. Ich sag mal, so ein bisschen surfermäßig, so lange Haare, offenes Hemd. So zu dem Zeitpunkt, das war ja so in den frühen 90ern, da warst du gar nicht so tief drin, oder? Fahren war der Spaß. Das war.
Genau. Also ich kannte, aus der Szene kannte ich Helmut Neuschel, manche kennen den noch, das war mal so der Kübelmann neben Neiske und Pin Anfang der 90er. Der hat also im großen Stil Autos von der Febig damals gekauft und dann eben weiter, ein bisschen repariert, weiterverkauft. Ansonsten war Bielefeld wirklich so, wir hatten da doch, es gab das Bielefelder Käfertreffen auf dem Wiesergelände.
Ach ja.
Da war ich ein paar Mal. Das ist aber leider, irgendwann ist auch der ganze Club so eingeschlafen. Ich war aber auch ehrlich gesagt nicht in dem Club so drinne. Und die Szene hat sich dann aus Bielefeld so ein bisschen zurückgezogen. Ich habe dann viel, weil du eben fragtest, wirklich Oldtimer Markt und Oldtimer Praxis, die habe ich mir immer regelmäßig gekauft. Und da habe ich auch viel gelernt, nur durchs Lesen alleine. Und natürlich sind auch mal andere Zeitschriften, hat man mal so überflogen, aber es war noch nicht so, ich hatte nicht so einen Gegenspieler, weißt du, wo ich dann sagen kann, so, hey, hier, wir machen mal zusammen ein Projekt oder so, das war hier nicht so, ne? Und das hat sich dann halt so 2001 war es, glaube ich, hat sich das dann geändert.
Ja. Du bist aber schon 2000 in die Brezelfenstervereinigung eingetreten, noch ohne Auto. Mhm.
Ja, doch, ich hatte zu dem Zeitpunkt den 64er und einen 71er Standardkäfer, aber das reicht natürlich nicht für die Brezelfenstervereinigung. Da sind wir halt bei diesen Uraltkäferleuten und das heißt, wenn du da volles Mitglied werden willst, brauchst du halt ein Fahrzeug bis Baujahr 57, Ende Ovali. Und also eine Quelle, zu der Zeit noch heute nicht mehr so, war eben dieses Clubmagazin. Mhm. Und man konnte dieses Clubmagazin auch bekommen. Da musste man aber einen normalen Mitgliedsbeitrag bezahlen, war aber kein Mitglied. Also, das heißt, dann haben die mir aber das Heft zugeschickt und so nach 3-4 Ausgaben stand dann ein 56er Ovali Cabrio. Mhm. Auch gar nicht weit, im Ruhrgebiet. Und angerufen, hingefahren. Ach, das sind ja auch mal manchmal so ein bisschen traurige Geschichten. Den Wagen hatte sich ein junger Mann fertig gemacht und der hatte den Wagen gerade fertig und dann war er auf dem Golfplatz und der war Anfang 20 und hat einen Herzinfarkt gekriegt.
Ach, das stimmt.
Gott, ja, also immer. Also bei Autos gibt's oft auch
traurige Geschichten.
Traurige Geschichten, oft dahinter. Ne?
Ja.
Naja, und gut, aber das ging dann, wurde ganz normal verkauft halt, das Fahrzeug, also nach einer gewissen Zeit natürlich. Und dann bin ich da noch ein Jahr mit in Bielefeld rumgefahren. Das war schon toll. Aber es war klar, das Auto war ein bisschen krumm, ein bisschen schief und alles, überall löste sich alles so ein bisschen. Das muss man mal richtig machen.
Ja.
Ja, und dann habe ich, bevor ich das Auto hatte, hatte ich ja dieses Clubheft vom Bielefeld Fenstermagazin und ich habe mir auch schon eine Garage gemietet.
Mhm.
weil ich wusste, wenn ich ein Auto habe, muss ich das ja sofort irgendwo hinstellen. Ja. Deswegen eigentlich vorher die Garage und dann das Auto.
Ja.
Deswegen habe ich natürlich auch nicht so lange damit gewartet, sondern intensiv gesucht. Ne?
Hattest du eine Einzelgarage oder hattest du eine Halle oder sowas?
Nee, also Halle, das war zu dem Zeitpunkt noch, wäre doch zu viel gewesen. Also muss ja vorstellen, so ein Hühnerstall, der war 80 Meter lang und 10 Meter tief. Mhm. Und der war in 12 Einheiten aufgeteilt. Mhm. Und ich habe mir dann eine Einheit mit jemandem geteilt, der aber irgendwie nie da war, habe ich auch nicht verstanden. Und direkt mein Nachbar war der Michael Hess, den kennt ihr auch, ne? Und da haben wir uns auch kennengelernt, also Michael und ich. Und wir waren dann ein paar Jahre an diesem in diesem ehemaligen Hühnerstall, also so ein Großraum-Hühnerstall.
Michael Hess muss man, glaube ich, auch mal kurz sagen. Der Name wird vielleicht bei einigen Glöckchen klingeln lassen. Michael Hess ist ziemlich bekannt gewesen für seinen Gunmetal Grey farbenen Typ 3 Stufenheck mit so magenta lila farbenen Scallops. Also Scallops hatten wir schon mal auch im Podcast. Scallops sind so, ich sag jetzt mal, wie eckige Flammen, die drauf lackiert sind, von der Front nach hinten, so wie so Dreiecke. Und das Auto war sehr spät erst in der VW Speed, da hat es ihm schon nicht mehr gehört. Aber das war damals sensationell, auch sehr viel englischer, amerikanischer Einfluss. Michael Hess hat den, würde ich sagen, ersten Kelloggers in Deutschland gebaut. Sepia-braunes Auto mit 48er IDAs. Das Auto wurde dann aber, bevor es zugelassen wurde, an den belgischen DAS VW Club, an Xavier Adams verkauft, der den Wagen heute noch hat.
Ja.
Und Michael ist dann Hotrod-mäßig ziemlich stark unterwegs gewesen und ist aber jetzt wieder in der VW-Szene angekommen und ist wieder am Typ 3 aufbauen. Ist also auch einer, der sehr, also gerade mit dem Stufenheck, sehr viele Leute inspiriert hat.
Ja, Michael Hess ist auch ein sehr guter Freund von Thomas Kellen. Ich wollte vorhin schon sagen, auch in Bielefeld war nicht schon immer ein bisschen was los, aber ja.
Und der war dein Hühnerstall-Nachbar.
Genau, richtig. Und ich immer rüber zu Michael zu mir rüber, hat sich mein Cabrio angeguckt, nee, das musst du so machen und so, dann nimm mal erst das Häuschen ab. Da habe ich da gesagt, als getan, wenn beide Holme mit der Bodenplatte verschweißt sind, komplett. Ne? Also an diesem Cabrio war wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Der war immer zugelassen, ist 22 Mal durch den TÜV gegangen. Und so dementsprechend war der halt geschweißt.
Naja,
also klar. Wir hatten da 3-4 Lagen übereinander. Also das habe ich damals aber alles, als ich hier gekauft habe, ehrlich gesagt gar nicht so gesehen.
Naja. Repariert, nicht restauriert.
Genau. Ja, genau. Und genau, Michael fing da auch schon mit Hot Rod an. Und das heißt für mich ein ganz anderes Thema wieder. Aber es ging halt auch viel um das Handwerkliche. Ne? Also wie man, weil ich bin ja null, ich habe das ja nie gelernt. Also Autoelektrik, Schweißen, Mechanik und so. Ich bin ja eigentlich Fotograf, ne? Und habe mir das dann da so ein bisschen selber beigebracht. Und ganz, ganz viel auch von Michael natürlich mit auf den Weg gekriegt. Das war super. Und wir sind dann auch noch mal zusammen umgezogen in den Kuhstall.
Vom Hühnerstall in den Kuhstall.
Schön.
Ja. Du hast ja also unzählige Autos gehabt. Da würden 5 Stunden Podcast nicht reichen, um die alle aufzuführen. Wir wollen mal so ein paar rausziehen, die wirklich ganz interessant sind. Da wäre zum einen der Typ 60 von 1944. Wo hast du so ein altes Auto aufgegabelt?
Genau. Also klar, wenn man sagt Scheunenfund, dann denkt man im besten Fall, man strömert so durch die Gegend, macht eine Scheune auf, plötzlich steht da so ein Auto. So ist das natürlich in der Regel nicht. Bei dem Wagen war es aber tatsächlich so. Also nochmal anders, auf dem Geburtstag mit meiner damaligen Freundin war die Freundin ihres Bruders und sie erzählte, ach du sammelst doch so alte Käfer. Ne? Ich so, ja. Ja, mein Bruder, der fuhr, als er Schüler war in Berlin, die waren in Berlin erst, fuhr der so einen alten Käfer. Und den hat er von seinem Opa und der ist noch aus dem Krieg. So, wer ist welchem? Der Opa oder der Käfer? Ne?
Von welchem Jahr sprechen wir, Axel?
Ja, warte, das war, sind jetzt schon ein bisschen weiter. Es müsste so 2003, 2004 okay. war das.
Mhm. Da gab es sowas noch, überleg mal.
Ja. Ja, so, und ich habe das natürlich so, ja, aus dem Krieg und so, weil viele erzählen immer so, wir hätten so einen ganz alten Käfer und dann ist das von 1975 irgendwie, ne? Also ist dann nicht so interessant. Und dann sagt die, doch und so, ne, das ist wirklich so, ne, und dann hat die mir mal ein Foto gezeigt, aber nicht auf dem Handy, ich glaube so als Ausdruck, von einem Typenschild. Mhm. Und das war ein KDF-Typenschild Typ 60. Das gibt's ja nicht. Wie, den Wagen hat dein Bruder? Ja, der hängt bei uns. Und das war an der Gütersloher Straße. Das ist direkt von Bielefeld, von mir zu Hause 3 Kilometer. War der in einer Scheune.
Nee.
Unterm Dach in 8 Meter Höhe mit dicken Seilen an die dicken Deckenbohlen aufgehangen. Ja. Und da hing der schon irgendwie 20 Jahre.
Ja, Wahnsinn.
Verrückt.
Ja. Genau. Und ich so, ja, das haben wollen.
Aber für die, das nicht ganz mitgekriegt haben, wir sprechen über einen Käfer von 1943, ne?
Ein KDF-Käfer.
Ja, also einer der letzten Typ 60, ne? Und dann, ich sage, gibt's ja nicht. Dann, also das Geld, was da aufgerufen wurde, war, das hättest du auch für Mexiko-Käfer bezahlt. Und den Wagen runter abgeholt. Das Typenschild war nicht da. Ich so, nein, das Typenschild. Ne? Ach so, das hat mein Bruder in Berlin. Ich sag ihm mal, dass er dir das schickt. Ich so, wie schick kann er das nicht? Egal. Ein paar Tage später hatte ich einen Briefumschlag zu Hause mit irgendwie damals 55 Cent oder so. Und da war dieses Typenschild drin.
Nicht per Einschreiben.
War gar nichts, einfach so. Ne? Also es ist nochmal zum Glück gut gegangen, aber das war schon... Ja, dann wurde der Wagen zerlegt. Erstmal, der war natürlich alles Ostdeutschland. Man sagt dann immer so aus ein bisschen aus Spaß, so Endosten. Nee. Musste erstmal alles abschrauben, was irgendwie nicht von diesem Wagen war. Dann blieb natürlich erfahrungsgemäß dann auch nicht mehr so viel übrig. Also Vorderachse, Motor, Getriebe war alles nicht mehr vom KDF. Aber die Bodenplatte, das Häuschen, das war vorne mal verunfallt, wurde auch repariert. Es war jetzt also nicht so der Traumfund eines KDF-Wagens, aber schon mal eine Basis, ne? Also wo man wirklich sagen kann, ey, top. Ne? Ja, dann habe ich angefangen, Teile zu sammeln für den Wagen. Habe mich viel mit KDF-Leuten auch auseinandergesetzt, viel fotografiert. Und dann aber irgendwann habe ich realistisch eingeschätzt, das wird zu teuer.
Ja.
Also da kannst du so ein halbes Einfamilienhaus reinstecken, so ungefähr fast. Oder eine große Eigentumswohnung. Und irgendwann ist der halt auch wieder gegangen, ne?
Mit
den Teilen und so.
Ja. War damals schon so viel Wissen da, was KDF-Autos angeht? Oder war das noch so, ich sag mal so sozusagen die KDF-Datenbank in Anführungsstrichen so im Aufbau?
Es gab halt die ganz frühen Leute, das war Hermann Walter zum Beispiel, der auch interessanterweise, zu dem hatte ich auch ganz früh Kontakt, nämlich 1991, der hatte sein Leben fand in Verl statt, Verl-Kaunitz, und das ist von Bielefeld sind das 20 Kilometer. Und da war ich auch öfter bei Hermann und so, hab mir das so angeguckt, was er so gemacht hat. Und er war einer der Ersten, der sich so einen KDF-Wagen mal komplett restauriert hat. Ein 82E, so einen hochbeinigen. Hat da viele, aus heutiger Sicht, viele kleine Fehler gemacht oder nicht passend umgesetzt und so. Aber nichtsdestotrotz hat er da eine super handwerkliche Arbeit hingelegt.
Absolut.
Der Wagen ist sehr authentisch geworden, bis eben auf so ein paar Kleinigkeiten.
Muss man vielleicht mal kurz sagen, der Hermann Walter ist ein immer sehr bedeutender Sammler gewesen, ist vor einiger Zeit verstorben, vor einigen Jahren, und er hatte eine sehr, sehr große Sammlung von über 100 Autos, 120 Autos, oder was hat er gehabt. Und diese Sammlung ist nach seinem Tod ist leider komplett zerschlagen worden, verkauft worden in alle Herrenländer. Und das Auto, das du gerade gerade beschrieben hast, da steht aktuell witzigerweise immer noch zu Verkauf. Das kann man momentan kaufen. So zurzeit, glaube ich, eines der teuersten Käferautos, Käfermodelle, was man so kaufen kann, was sich auf dem freien Markt befindet. Das wollte ich damit sagen, aber ja.
Wo liegt's denn?
Ich glaube, 240.000
genau, oder so. Genau, etwas über 200.000 Euro irgendwie liegt ja ganz genau.
Das war mal, die haben das aber auch schon mal für 300 angeboten. Ja, aber das Auto wurde dann ein bisschen so in der Szene schlecht gemacht.
Es wurde ein bisschen schlecht gesprochen. Genauso sehe ich das auch, ja. Denn der Wagen ist so, wie du ihn auch gerade beschrieben hast, das ist wirklich toll gemacht. Mhm. Aber natürlich ist er nicht hundertprozentig authentisch. Also er ist hundertprozentig authentisch, aber nicht original. Er ist jemand aus vielen Teilen zusammengebaut, sagen wir so.
Ja, ja. Aber es sind viele Autos, ne?
Das ganz und gar nicht authentisch, also sehr authentisch, war ja dein Barndor Kastenwagen der 1950er. Der war auf der Käferrevue 1 2010 auf dem Cover. Werden sich bestimmt ganz viele dran erinnern. Ist so ein Bus wie aus dem Bilderbuch in Taubenblau. Kastenwagen mit ganz vielen VW-Originalboxen. Erzähl mal die Geschichte zu dem Wagen. Wie bist du denn zu dem gekommen? Und genau. Wann war das?
Das war, also den Wagen selber habe ich entdeckt 2008. Mhm. Und zwar hatte den ein Holländer inseriert. Der hatte sogar eine Microsite im Internet nur für diesen Bus. Mhm. Hatte, weiß ich, 50, 60 Fotos da drinne und auch Fotos von allen Teilen, die dabei waren. Da waren komplette Seitenteile, neue Barndor, Klapptüren. Der älteste bekannte Barndor-Bus-Motor von September 50 war dabei, mit Tonnenluftfilter, mit allem. Also ein Tacho, es fehlte auch gar nichts an dem Auto. 16-Zoll-Felgen, busspezifisch und auch Ersatzfelge, alles dabei. Der war natürlich ein bisschen übel zerschnitten, also Fenster reingemacht in die Türen und Seiten und so weiter.
Also aber der war unrestauriert, aber mit allem dabei, um ihn wieder...
Ja. Ja. Und aus heutiger Sicht, der wollte für diesen Bus 9.000 Euro haben. Da lacht man sich heute tot. Ne? Also,
ja. Oh, sorry. Ja,
ja und...
Allein, heute weit über 100.000 Euro, muss man dazu sagen.
Ja, alleine nur die Teile wären schon mehr wert. Ich habe nicht verstanden. Und der hat das ein Dreivierteljahr war die Seite im Netz. Da hat sich niemand für interessiert. Ne?
Daran kann man sehen, wie sich diese Szene entwickelt hat in den letzten 20,
total.
25 Jahren nochmal.
Ich dachte mir, also, ist doch ein tolles Projekt. Vor allem spiegelt das so super die Nachkriegszeit wieder in Deutschland, weil der Lastenesel der Nation, ne, hat eben auch mitgeholfen, dass wir in dieses Wirtschaftswunder gelangt sind seinerzeit. Also noch nicht 1950, ein paar Jahre später. Und das war für mich irgendwie so, 1950 ist für mich auch so ein ganz spezielles Jahr. Und dachte mir, boah, dann noch so aus dem ersten Baujahr, das hat mich hier eh immer fasziniert. Wie waren die allerersten Modelle von dem jeweiligen Typ? Mhm. Und da dachte ich mir, so ein 50er Bus und gleich hier um die Ecke. Also Holland ist dann für sowas um die Ecke. Da fährst du mal hin. Gut, wir haben uns eine E-Mail geschrieben. Ich so, ich will mir gerne das Fahrzeug angucken. Und jetzt kommt's, dann schrieb er könnte Sunday. Und ich weiß nicht warum, ich dachte, das wäre Samstag. Ich fahre da Samstag hin, da war der nicht da. Ne? Dann sagt noch ein Nachbar, nö, der ist nicht da, der ist erst morgen wieder hier. Oh nein, naja, ich wieder zurück nach Bielefeld gefahren. Am nächsten Tag bin ich dann nochmal hingefahren.
Oh nein.
Ich meine, das waren dann auch mal so 1000 Kilometer.
Ja.
Ja, also auch wenn es nur Holland ist. Und naja, angeguckt, wir sind uns schnell einig geworden. Dann hat er noch... Einfach, weil wir uns gut verstanden haben, dann holte der noch bei sich aus dem Wohnzimmer von der Wand dieses hintere VW-Zeichen in NOS.
Oh.
Das hing da an der Wand. Wirklich, ne?
Also, wer es nicht weiß, genau, ja, wer es nicht weiß, die Barndor-Busse, also die ganz frühen Busse, hatten hinten auch so ein großes VW-Zeichen nochmal. Aus Aluminiumguss ist das, ne? Das ist,
ja. Wow. Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, was waren da heute für so, ne? Das hat er mir noch so mitgegeben. Ja, hier, dann ist das alles so zusammen und so weiter, ne? Ja, dankeschön. Und dann sind wir mit dem Bus, Anhänger, ein Kumpel war dabei, und dann wieder einfach zurückgefahren. Dann erstmal in die Halle gestellt, angeguckt und gedacht, ja, was haben wir denn da jetzt? Ja, weil dann fängt ja erst richtig an, dass man sich das alles so überlegt, wie geht's jetzt weiter und so. Natürlich meinen näheren VW-Kreis, Christian, Björn, die kamen dann auch alle, guckten sich das an. Und ja, dann stand Hessisch-Oldendorf vor der Tür und der Bus wurde noch unrestauriert in der Stadthalle damals, 2009, vorne im Eingangsbereich, als Objekt ausgestellt, so Scheunenfund mit Hühnern, Strohballen, das war ganz lustig.
Ja. In der Stadthalle ist ja diese Abendveranstaltung dann gewesen, Abendveranstaltung mit Essen und so weiter, und da stand der Wagen vorne im Foyer, erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, genau.
Ja.
Und dann hast du das Ding in Angriff
genommen. Direkt nach Hessisch-Oldendorf hat den Jacek mitgenommen. Jacek, muss man sagen, ist mittlerweile ein sehr bekannter Restaurator für hauptsächlich KDF-Wagen, aber auch im Bereich Hebmüller jetzt unterwegs.
Ja.
Der eine wahnsinnige Perfektion mitbringt, auch wahnsinnig viele, auch schwierige und komplizierte Teile nachbaut.
Ja.
Hat sich da also wirklich so ein kleines Imperium erschaffen. Und das war halt auch noch so nicht ganz zu seiner Anfangszeit, aber noch so mittendrin. Und da hat er den Bus mitgenommen und der passte dann nicht in seinen Anhänger. Der war geschlossen, aber so ganz einfacher Planenanhänger, der fast so alt war wie der Bus. Und dann haben wir zu viert den da reingeschoben und diese obere Stange, weiß ich noch, die schliff so richtig fett auf dem Dach von dem Bus lang. Ne? Ich auch so, oh nein. Naja gut, Augen zu und durch. Oh ja, da war er erstmal dreiviertel Jahr, ein Jahr ungefähr war er dann in Polen. Ne?
Das muss man vielleicht erstmal ganz kurz klarstellen oder gerade irgendwie auch immer. Der Jacek Krajewski ist also wirklich ein großer Experte für eben diese frühen Autos mit einer ganz, ganz tollen Werkstatt, der eine sehr, sehr hochwertige Arbeit macht eben halt. Also das, was du auch gerade schon sagtest, das ist eben halt keine Werkstatt in Polen, die irgendwelche Autos zusammenbaut, sondern das ist ein Experte, der ein weltweites Ansehen hat, speziell für diese Autos. Ne?
Also der restauriert ja auch Autos für Sir Norman Foster. Richtig. Und solche Sachen, so ein Star-Architekt aus England. Ja. Also das ist schon. Ja, und der hat das dann delegiert. Der Jacek selber steht jetzt nicht mit dem Schweißgerät da, aber der delegiert das, der hat seine Leute, der macht das Finish. Und also das Finish halt, der Wagen kam dann geschweißt und grundiert wieder zu mir zurück. Mhm. Mehr nicht. Ne? Also geschweißt und grundiert. Das heißt, es war nichts ein- oder dran gebaut. Und dann ging der Spaß halt weiter. Ne?
Innen bleibt so ein originaler Bahndor-Kastenwagen ja auch grundiert, oder? Der war nicht lackiert.
Genau. Also damals konntest du diese Wagen, übrigens beim Käfer auch, du konntest die grundiert kaufen. Mhm. Oder lackiert. Der Käfer kostete 1950 150 Mark weniger, wenn man ihn nur grundiert kauft.
Okay.
Ja. Und beim Bus hat das aber den Hintergrund, dass die oft grundiert verkauft wurden, also auch außen, weil viele Firmen damals die Busse nach ihrem Geschmack gestaltet haben. Mit Firmenlogos, ganz aufwendigen Seiten, Aufbauten nochmal oder auf dem Dach. Das war also wirklich so, damit fing das an mit diesen Werbeträgerautos, das fing bei diesem Bus damals so an, nach dem Krieg. Ne?
Ja. Ja. Wie kamst du auf die Idee, dein Auto zum VW-Dienstfahrzeug zu gestalten?
Genau, mir ist dann mal so eine Kladde in die Hand gefallen, da waren, ich weiß nicht, wie viele das sind, 150 Busse, beispielhafte Busse von 1950 bis Ende Bahndor, also 55.
Ist das Original VW? Also diese Karte?
Okay. Ja, das ist so eine von VW rausgegeben als Beispiele, als Anregung für Firmen, wie die ihren Bus fertig machen. Ja. Da war dann einer der ersten 1950er Busse, 4711, Kölnisch Wasser. Der war da abgebildet. Dann auch hier aus Bielefeld von der Westfälischen Zeitung damals, gab es auch einen Bus, der so dargestellt war. Aber alles Bahndor, ne? Und dann blätter ich so und dann sah ich so einen, so einen Bus. Oh Mensch, das sieht ja toll aus. Der hatte im Innenraum ein Holzgerüst als Lagerregal. Rechts, in Fahrtrichtung gesehen rechts und Richtung Fahrer und im Heck. Und dachte mir, das sieht ja super aus. Alles voll mit Kartons, VW-Kartons. Ach so, das könnte ich mir so vorstellen. Weil was willst du sonst in so einen Kasten reinmachen? Ne? Also als Campingbus wollte ich ihn eigentlich nicht benutzen. Und dann habe ich mich da so von inspirieren lassen. Ein Freund von mir ist Tischler. Der hat dann, als der Bus fertig war, hat er dann dieses, nach dem Foto, mir dann dieses Regal da reingebaut. Es war sehr aufwendig, weil wir haben das komplett reingebaut, ohne eine einzige Schraube. Das ist nur geklemmt.
Okay.
Also ich wollte da jetzt nicht irgendwo reinbohren. Ja. Und so haben die das, glaube ich, damals vielleicht auch gemacht, ne? Ja.
Wie viele Kartons, original VW-Kartons, hattest du da drin?
Ich hatte schon so ein paar Kartons, aber das reicht natürlich nicht, um das so auszustatten. Und dann ist auch wieder dieses Hunting, ne? Einfach das Suchen und Finden, weil das macht bei diesem Hobby eben auch, also mir jedenfalls, wahnsinnig viel Spaß. Und alle Quellen wurden irgendwie angezapft. Hast du nicht noch einen Karton? Hast du noch einen Karton? Und so kam, oder auch, na klar, auf eBay natürlich auch, damals war das noch ganz okay, konnte man viel finden. Und viele haben auch so damals auch so Kartons weggeworfen. Ne? Ach, so, Teil ist ja jetzt raus, brauche ich den Karton nicht mehr. Und dann merkte ich aber, so ganz große Kartons, die fehlen irgendwie. Ich brauchte auch große Kartons und die waren wirklich selten. Eine kleine, aber und dann habe ich mir die selber gemacht. Ja, ich habe mir dann bei so einem Schablonenmacher, habe ich mir VW-Dienst, VW-Ersatzteile, so Lackierschablonen machen lassen. Habe dann diese Banderole, die immer als Siegel um die Kartons war, die habe ich mir im Computer eingescannt und ausgedruckt. Und dann habe ich mir, also bis zu der, die größten Kartons waren so 70 mal 70 mal 80, so Riesendinger, ne? Oder 80 nicht, 40, 70, 60, habe dann das da drauf gesprüht und so. Sah also sehr echt aus, ne?
Ja, sah super aus. Auch da, guckt euch die Fotos an, die wir euch dann noch verlinken oder beziehungsweise auf unserer Seite mit zeigen.
Diese Detailliebe, das ist ja wirklich was dich so auszeichnet.
Ja,
das war auch bei dem 58er Carmagnia Cabrio so, was in VW Classic Ausgabe Nummer 5 war, was ich schreiben durfte. Damals noch gelb mit roter Innenausstattung. Erzähl uns doch mal, weil ich fand das sehr interessant, was du mit dem Fahrzeug damals vorhattest und dann auch durchgeführt hast. Erzähl uns doch mal von dieser Art der Konservierung, nenne ich es jetzt mal.
Genau, also meine Sammelfreudigkeit hat sich ja nicht nur auf Käfer oder Bus beschränkt, sondern auch Typ 3 und dann eben auch den Carmagnia. Und ich fand den Carmagnia, das war auch das, der ist wirklich so gestartet mit Beginn des Wirtschaftswunders. Mhm. 55 gab es die ersten, vorgestellt wurde er, glaube ich, 53, dem Nordhoff. Den Wagen hatte ich übrigens auch mal bei mir in der Halle, den 53er handgebauten Carmagnia.
Und das war dann das Cover für das Carman-Buch von Dr. Wirsch.
Ja, genau.
Genau, ja.
Und der 58er stand ganz profan im Internet und befand sich in England.
Mhm.
Und der Wagen war aber vorher zum Glück in Kalifornien und hatte den üblichen Flugrost an
ein paar
Stellen.
Und war eine deutsche Erstauslieferung, gell?
Ja, genau. Der hatte nämlich auf dem Typenschild stand 1958. Normalerweise hast du beim Typenschild, wenn die in Amerika sind, steht oft kein Jahr drauf. Warum, weiß ich gar nicht. Weiß das einer von euch?
Nein.
Das ist oft einfach blank. Ne? Das Jahr, da steht 19, aber nichts mehr dahinter.
Okay.
Und der hatte also 1958, deutsche Erstauslieferung, richtig. Wie der da konkret hingekommen ist, das weiß man nicht. Ne? Das sind immer irgendwelche Spezialgeschichten. Oft war es von amerikanischen Soldaten, ne, die dann hier den Wagen fuhren und dann mitgenommen haben. So sind auch viele Autos rübergekommen.
Ja.
So, der Wagen stand jetzt in England.
Dein Auto kam ja aus Hamburg, der kam von Raphael aus Hamburg. Also wir haben hier keine Amerikaner gehabt, aber ist auf jeden Fall okay. Spannend. Ja.
Genau, der Russell, das ist ein Freund von mir in England, der hat den halt angeboten, rübergefahren mit Björn Schewe. Na, der hat sich damals angeboten. Der hatte auch immer Spaß dran. Ne? Ich komme überall mit und guck mir das an. Und der konnte auch, wenn du dem sagst, ja, ich muss nach Dublin in die und die Straße, mach mal Navi aus. Da fuhr der einfach so hin. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer der schon abgespult hat. Egal, es war eine lustige Fahrt durch den Eurotunnel, Linksverkehr. Bis zu Russell, wir kamen da mitten in der Nacht an, wollten da natürlich nicht klingeln, war so eine doofe Zeit, irgendwie 2:30 morgens.
Oh.
Wir waren einfach irgendwie zu schnell oder so. Und, und dann weiß ich noch, der Wagen war schon gut dokumentiert, also fotografiert, kam also keine Überraschung. Das Besondere an dem Wagen war folgendes, der hatte kaum Rostschäden, also außer Flugrost, aber er hatte keinen strukturellen Rost.
Mhm.
Sprich Schweller, Radhäuser, diese Luftkanäle vorne in den Radkästen, selbst die Heck- und Frontschürze, alles in Ordnung. Also das Ganze war Carmagnia. Der Carman wurde damals ja ohne irgendeinen Rostschutz ausgeliefert und war sehr kompliziert geschweißt und konstruiert im Werk, angeschweißte Kotflügel und das ganze Programm. Und der Wagen ist in Kalifornien mal vermutlich so in den 80er Jahren, ist der mal gelb übergejaucht, kann man sagen.
Ja.
Es wurde nichts abgebaut, keine Zierleiste, kein Scheinwerfer, gar nichts. Das wurde alles so ein bisschen abgeklebt.
Ja.
Aber das weiß man ja auch, das funktioniert nie so richtig.
In Amerika gearbeitet, ja.
So. Nicht nur.
Das Besondere an dem Wagen war, oder das Glück war, dass an dem Auto nichts abgebaut wurde, weil er ja lackiert wurde, in dem alles abgeklebt wurde.
Mhm.
Das heißt, sämtliche Anbauteile waren noch von diesem Auto. Auto von 1958. Das ist auch sehr selten. Das findet man nicht mal so in jeder Ecke.
Ja.
Und das heißt, dann habe ich mir überlegt, ja, wie macht man jetzt so ein Auto fertig? Das Gelb ging wirklich nicht. Aber es war auch so leicht, hatte so einen leichten Neonstich.
Ja.
Und also überhaupt nicht typisch, weil die Farbe gab es auch damals nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, wie kann man jetzt diesen Wagen gerecht werden, indem man ihn nicht jetzt überrestauriert oder zerstört dadurch, sondern indem man nur mit der Farbe irgendwie umgeht. Naja gut, dann wurden also klar alle Anbauteile abgebaut. Die wurden dann händisch gereinigt von Sprühnebel, Anlackierungen. Dann wurde der Wagen halt angeschliffen. Es gab 2-3 Schweißsachen. Das war aber wirklich, ich glaube, an Zeit in ein Carmangia Lowlight Cabrio waren, glaube ich, 7 oder 8 Stunden Schweißarbeit.
Also nichts.
Das ist nichts, ne? Also, und das war schnell erledigt. Dann wurde der halt entlackt und neu aufgebaut, ne? Also, weil die amerikanischen Lacke haben manchmal so ein Problem, dass man da nichts drüber lackieren kann. Nee.
Ja.
Und dann wurde halt wieder original im Perlweiß. Und dann habe ich alle Anbauteile wieder dran gesetzt, aber auch wenn da eine Zierleiste, eine Beule hatte, kam die mit Beule wieder an den Wagen dran. Oder es wurde mal so ein bisschen versucht, so ein bisschen gerade zu biegen. Und das war eben so das Schöne an dem Auto, dass das Alte noch irgendwie alles da war von dem Auto. Der Lack war natürlich neu.
Ja.
Wir haben den versucht, ein bisschen abzumattieren, ne? Das ist nicht ganz so krass. Nee. Ist und so. Das Dach musste neu gemacht werden, weil das hatte mal jemand in Amerika sehr, ich sag mal, unfachmännisch mal neu gemacht. Das war nicht mehr das Originalverdeck. Und
Bist du da so sehr ins Detail gegangen, dass auch jede Schraube wieder an ihren Platz kam? Oder warst du da großzügig?
Also bei den Zierleisten ist es tatsächlich so, dass es jede Zierleiste nur einmal gibt an dem Auto, weil die damals noch die Enden hatten, die von der Tür zum Rückteil, waren die Enden noch so verblombt. Das ist auch bei ganz frühen Brezelkäfer-Zierleisten so. Deswegen ist das interessant, dass jede Zierleiste nur einmal an dem Wagen vorkommt. Also das war klar, dass wie man die dann montiert. Die US-Scheinwerfer musste ich austauschen. Die hatten so Self-Beam-Scheinwerfer. Mhm. Und ob jetzt eine Schraube rechts saß und dann links oder rechts und links, also so, ich habe die jetzt nicht einzeln nummeriert.
Es gibt so Leute, die machen sowas.
Ja, gut, das ist ja auch schon pathologisch. Vielleicht. Nein. Jeder soll das so machen, wie er da Spaß dran hat. Ne?
Wir sprechen hier so über so ein Lowlight-Cabrio. Wie über so ein, ist halt ein Carman-Cabrio, aber man muss sich mal überlegen, insgesamt wurden von den Cabrios, Carmangia-Cabrios bis einschließlich Modelljahr 1959, also das, was man als Lowlight bezeichnet, nur 9.084 Stück hergestellt. Und heute existieren, also bekannt, 126, 130 Stück irgendwas um den Dreh.
Ja. Ja.
Also das ist, glaube ich, weniger als Brezel-Cabrios, kann das sein? Oder ähnlich?
Ja, also Brezel-Cabrios wurden auch so um die 10.000 gebaut, 9.000 noch was und es gibt, glaube ich, jetzt 180 bekannte.
Ja. Also da, um einfach mal klarzustellen, wie selten sowas ist und wenn dann Axel sagt, das wurde in 7 Stunden geschweißt, also das, was zu schweißen war und alles wurde einfach nur gereinigt und wieder dran gebaut, das ist schon ein außergewöhnliches Exemplar.
Ich muss noch mal kurz... wir sprechen über Hebmüller-Cabriolets manchmal, wenn es um seltene Autos geht. Das Hebmüller-Cabriolet gibt es noch deutlich mehr, als es Brezel-Cabriolets gibt. Und Brezel-Cabriolets gibt es deutlich mehr, als es Lowlight-Cabriolets gibt, IA-Lowlight-Cabriolets gibt. Also das sind schon wirklich sehr, sehr besondere Autos. Und man muss das nochmal hervorheben, was dir schon gerade, glaube ich, sagen wollte. Diese vorsichtige Restauration, die du da gemacht hast, dass man wirklich alle Gummiteile, alle Schrauben, alle Zierlasten wieder an seinen Platz bringt, so wie es gehört. Und nicht sagt, ich mache jetzt alles neu, mache eine Hochglanzlackierung drauf und eine Hochglanz besser als Neurestaurierung von. Das ist schon was Tolles, weil das hat auch in den Jahren noch nicht jeder gemacht. Da war immer noch oftmals die Devise, oh, ich habe ein tolles Auto gefunden, in guter Substanz, der wird jetzt besser als neu restauriert. Und das habt ihr nicht gemacht. Das ist schon eine tolle Sache. Denn heute wissen wir, dass so eine nicht perfekte Restaurierung eigentlich mehr wert ist als eine perfekte Restaurierung.
Ja, absolut. Du hast heute noch 5 Autos in deinem Besitz. Mit welchem Auto dürfen wir dich denn in Hessisch-Oldendorf erwarten?
Ja, das ist eins meiner Lieblingsautos, weil das auch ein bisschen in die Richtung von dem Carmangia Cabriolet geht. Das ist vom Januar 1950 ein Bordeaux-roter L73 Brezelkäfer als Exportversion, aber mit Seilzugbremse. Das ist was ganz Besonderes, weil es das nur ein Dreivierteljahr ungefähr gab. Ja. Also der richtige Exportkäfer ging im Mai 49 so um die Kante los und im März 50 gab es schon die Hydraulikbremse, also beim Export. Und der hat eben auch keinen Aschenbecher und von daher passt das Auto perfekt, der Schenkascher. Der wurde genau für diese Autogeneration, haben die sich das ausgedacht.
Warum konnte man denn kein Kreuz machen mit Aschenbecher und Zigarettenanzünder?
Nee, das immer Raucherpaket.
Das Raucherpaket, wieso gibt es denn sowas nicht?
Ja, wirklich nicht. Ja, das Auto ist halt auch ein komplett Matching-Number, Motor, Vorderachse, Getriebe, Platte natürlich, alle Anbauteile von diesem Auto. Gut, was bei fast allen Brezeln fehlt, sind die Rückleuchten. Mhm. Die sind alle mal um 1960 ausgetauscht worden, ne, gegen die Zweikammer. Es gibt auch welche, also wenn du noch ein Brezel findest mit Original-Rückleuchten, dann steht der wahrscheinlich schon sehr lange.
Ne? Ja. Die standen auch meistens in Schweden, die Autos, denn da war das nicht so angesagt.
Also die haben da nicht dieses Gesetz gehabt?
Nee, genau. Die schwedischen Brezeln, die haben oft was Original-Rückleuchten tatsächlich.
Also meiner stand aber auch seit 1972 in der VW-Ausstellung.
Ja.
Der hat auch noch keine 100.000, bin jetzt bei 66.000 ungefähr. Also innen drinne, wenn machst du die Tür auf, du guckst in das Jahr 1950, Januar 1950, alles von dem Auto aus der Zeit. Ja. Himmel, Teppich, Lack. Und das ist einfach der Geruch natürlich.
Ja.
Ich finde, das ist schon was Besonderes.
Auch die Lackfarbe ist was Besonderes, ne? Weil die meisten sind ja eigentlich schwarz-grau, beige. Ne? Also Rot hat ja eigentlich kaum einer gekauft.
Ja, nicht so viel. Ne? Nee. Es gab ja auch einen Porsche, so ähnlich, maronrot oder so.
Ja.
Das ist auch ein ganz, ganz toller Ton. Ne?
Ja, wobei die Porsche-Kunden andere Kunden waren als die VW-Kunden eigentlich. Mhm. Aber, ja.
Also wenn ihr euch diesen Wagen angucken wollt, dann vom 25. bis 28. Juni 2026 in Hessisch-Oldendorf. Das können wir wirklich allen nur empfehlen, da hinzukommen. Ja. Ihr hattet das ja schon vor ein paar Folgen, hatten wir Mike Schubert, der dieses Sonderheftbuch rausbringt. Da werden wir auch nochmal den Link in die Shownotes packen, weil das ist wirklich wir haben schon so oft gesagt, es ist das tollste Treffen auf der ganzen Welt. Es ist faszinierend, in diesen kleinen Ort zu kommen und der ist voll mit luftgekühlten Volkswagen. Da steht kein modernes Fahrzeug rum an diesem Wochenende.
Jede Straße ist gefüllt mit Autos. Du sagst gerade so, wenn ihr euch dieses Auto angucken wollt, das wird schwierig werden, weil die Autos stehen dazu. Ich hätte fast gesagt, 100 rum, das ist nicht ganz richtig, aber zu Dutzenden zumindest.
Ja.
Da stehen mehrere hundert Autos im gesamten Ort, in jeder Straße. Und das oftmals sortiert, also nach Typen, also Gias, Busse, Brezelkäfer, Ovalkäfer und so weiter, nach Typen sortiert in den Straßen. Das sind unglaubliche Bilder eigentlich. Denn auch die Stadt ist ja alt, ist eine Altstadt eben halt mit Fachwerkhäusern. Das ist ganz,
und wer möchte, kann, also Hotel ist natürlich schon seit 4 Jahren ausgebucht. Das eine Hotel.
Legen wir auf, dann werden wir gebucht heute.
Aber es gibt da einen ganz großen Campingbereich. Also wer sich spontan entscheiden möchte, da noch hinzufahren, der kann auch unangemeldet zum Campingplatz kommen und da einfach ein paar Tage bleiben. Ist alles humanitär, also zu bezahlen. Ja. Da wird kein großes Geld verlangt.
Machen, wenn man die Zeit hat oder auch die Zeit bitte nehmen, auf jeden Fall Hessisch-Oldendorf hinfahren.
Genau, ja. Axel wird da sein, wir werden da sein. Sprecht uns an, wir quatschen gerne mit euch eine Runde, wie alle, glaube ich, VW-Leute. Wie immer könnt ihr Bilder von Axels Fahrzeugen aus dieser Episode, von den Geschichten auf unserer Facebook- und auf unserer Instagram-Seite anschauen.
Genau, bitte vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Und vor allen Dingen gerne wirklich eine Sternebewertung abgeben. Ja. Bei Apple Podcasts kann man auch noch eine Rezension schreiben. Könnt ihr auch gerne machen. Ich weiß, schreiben ist immer so ein bisschen, aber wäre schön, würden wir uns sehr freuen. Axel, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Axel, das war ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür, ja.
Ja, haben mir auch Freude gemacht. Sehr schön. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr noch viele interessante Gesprächspartner findet.
Danke. Ja,
vielen, vielen Dank. Danke. Ja.
Dann, ihr da draußen, habt einen schönen Tag. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Und bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.